Sommergottesdienste in der Gellertkirche. Sie hören die Predigt von Sozialdiakon Philipp Zahn. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite gellertkirche.ch.
Ich darf euch aus der neuen Genfer Übersetzung Galater Kapitel 3, Vers 26 bis Kapitel 4, Vers 7 vorlesen. Ihr alle seid so also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit, entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt.
Ja, es ist heiß heute Morgen. Ihr könnt das symbolisch sehen, als wenn der Geist euch etwas sagt, dann weht es weiter zu eurem Nachbarn, damit er auch Erkenntnis hat über das, was ihr erkannt habt. Also fühlt euch frei, wirklich zu fächern, es ist warm. Aber nichtsdestotrotz wollen wir hören, was Gott uns heute Morgen zu sagen hat. Wahrscheinlich sagt das auch jeder Prediger am Anfang einer Predigt, heute ist eine ganz besonders wichtige Predigt. Heute wird Gott dein Leben verändern. Und das ist auch die Hoffnung, die jeder Prediger, jede Predigerin hat, dass Gott etwas ändert in deinem und in meinem Leben. Aber ich glaube, dass dieser Bibeltext tatsächlich eine Kernbotschaft enthält, aus dem Kern des Evangeliums, die Identität in Jesus Christus. Und so starten wir mit der ersten Aussage, die heißt, du bist Kind Gottes. Der ganze Textabschnitt, welchen wir in der Lesung gehört haben, entfaltet sich aus dieser Hauptaussage im ersten Vers. Paulus beginnt mit einem Ist-Zustand, in welchem sich die angesprochenen Galater befanden. Er sagt zu ihnen in Vers 26 und 27, ihr seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid und auf Christus getauft worden seid. Und dann nennt Paulus zwei Voraussetzungen, um sich Kind Gottes nennen zu können. Jetzt muss ich schnell meine Folie ändern hier. So. Er nennt zwei Dinge. Das erste, an Jesus Christus glauben. Eine Voraussetzung, an Jesus Christus glauben. Während meinem Theologiestudium am IGW hatten wir einen unseren Dozenten gefragt, ab wann ist eigentlich jemand ein Christ und wird deshalb gerettet? Wann ist dieser Zeitpunkt? Was muss geschehen? Was muss passieren? Was muss diese Person sagen oder tun? Und seine kurze Antwort war, wenn ein Mensch von tiefstem Herzen sagen kann, Yeshua Malachi. Wer weiß, was das heißt? Yeshua Malachi bedeutet Jesus mein König. Oder Jesus ist mein König. Jesus mein König. Denn er sagte, wenn jemand aus voller Überzeugung das über seinem Leben sagen kann, dann wird er nach dem leben. Wenn jemand das aus voller Überzeugung sagen kann, dann wird dieser Herrschaftswechsel geschehen. Weil Paulus redet immer wieder auch von einem Gesinneswandel. Da geschieht etwas im Inneren. Also wenn du innerlich sagst, hey, ich habe einen neuen König in meinem Leben, dann beginnst du so zu leben, wie es dieser König möchte. Also an Jesus zu glauben bedeutet als erstes, ihm vollkommen zu vertrauen, diesem neuen König, und nach seinem Willen auch zu handeln. Und das wiederum geht nur, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und so nennt Paulus diese zweite Voraussetzung, mit Jesus verbunden sein. Das bedeutet, mit ihm in einer Beziehung zu sein, nach seinem Willen zu fragen, geduldig auf seine Stimme hören und das tun, was er von mir möchte. Und diese Beziehung benötigt Zeit. Sie benötigt Zeit und Aufmerksamkeit. Und es benötigt den Geist Gottes, wie wir das später auch in Kapitel 4, Vers 6 lesen können. Die Taufe ist dabei das innere und das äußere Bekenntnis, dass ich zu Jesus gehöre. Es bestätigt den Herrschaftswechsel in meinem Leben, dass ab sofort Jesus Christus mein Leben bestimmen soll und auch darf. Alles in meinem Leben soll von ihm ausgehen und auf ihn wieder zurückführen. Jesus soll dieser König in meinem Leben sein. Yeshua Malachi. Ihr seht vorne eingeblendet ein paar Uniformen. Die einen schreckt's ab, die anderen fühlen sich gerade zu Hause, je nachdem, wo man sich aufhält. Menschen, welche Uniformen tragen, vertreten mehr als sich selbst. Sie stehen für eine Institution, eine Aufgabe oder auch ein höheres Ziel. Ihre Kleidung signalisiert, sie handeln nicht in eigener Sache, sondern in offizieller Funktion. Uniformen helfen, unser Verhalten, unsere Gesinnung und auch unsere Werte zu repräsentieren. Jedes Kind weiß, dass es einfacher ist, ein Polizist oder Feuerwehrmann zu spielen, wenn es dabei eine Uniform tragen kann. Also die das mal machen möchten, wir haben unten einen großen Theaterfundus mit ganz viel Kleider, von Kinderwoche bis Weihnachtsmusical. Da kann man sich mal austoben und mal schauen, was geschieht mit mir, wenn ich mal einen Soldat anziehe oder was geschieht, wenn ich ein Bärenfell anziehe. Das macht etwas mit dir. Warum? Weil es dadurch einfacher ist oder man wird bestärkt, diese Rolle des Polizisten oder Feuerwehrmannes auszuspielen. Die Uniform unterstützt, sie gibt Sicherheit und verdeutlicht sichtbar, welche Rolle das Kind oder eben du selber gerade spielst. Und genau das beschreibt hier Paulus in Vers 27, wenn er von diesem neuen Gewand spricht, das wir bei der Taufe angezogen haben bzw. anziehen werden. Timothy Keller beschreibt dabei vier Gedanken, die finde ich sehr spannend. Er sagt als erstes, mit unserer Kleidung, da zeigen wir anderen, wer wir sind. Das ist das Erste, das du siehst. Du siehst einen Polizisten und du hast keine Ahnung, wie der eigentlich tickt innerlich und wie er drauf ist und was für eine Sprache er spricht. Aber du siehst, das ist ein Polizist. Ich bin jetzt gerade da drüben so, ja. Es hat Polizisten tatsächlich. Das ist ein Polizist und du hast gerade ein Denkmuster. Du weißt genau, wie ein Polizist ist. Und du definierst ihn, du nennst ihn, ach, schon wieder so einer oder ach, endlich ein Polizist. Also wir zeigen anderen, wer wir sind, als Erstes. Das Zweite ist Kleider. Also auch heute habt ihr alle Kleider an, sehr toll. Nicht selbstverständlich. Ihr habt Kleider an und das ist das Nächste an eurem Körper. Ihr habt nichts an eurem Körper, das näher ist als eure Kleidung. Brille noch, okay, Uhr. Aber grundsätzlich die Kleidung, das ist das Nächste an eurem Körper. Und das symbolisiert im Geistlichen die Nähe Gottes und seine Gegenwart. Der dritte Punkt, Kleider anziehen, heißt nachahmen. So wie Menschen der gleichen Szene oder Gruppierung, zum Beispiel Hip-Hopper, Biker, Gamer, Hipster, Skater, Geschäftsleute etc., die tragen ähnliche Kleider. Und die Frage ist, können wir als Christen die gleiche Kleidung anhaben? Sollen wir das? Und ich glaube ja, Paulus beschreibt das, indem wir uns taufen lassen und dieses Gewand anziehen, haben alle von uns das gleiche Gewand an. Alle. Wir wollen das Verhalten und Wesen von Jesu anziehen und deshalb auch nachahmen. Und der vierte Punkt, Kleider bedecken unsere Scham. So wie Gott die Scham von Adam und Eva bedeckt hat, so möchte auch Jesus unsere Scham bedecken. Wir sind und bleiben sündige Menschen. Wir behalten auch nach der Taufe unser Fehlverhalten, unsere Sündhaftigkeit und auch unsere Scham. Aber wir sind bedeckt durch Jesus Christus. Ja, und dann kommt dieser kraftvolle Satz in Vers 28. Dort heißt es, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Was für eine revolutionäre Aussage zur Zeit des Paulus. Unsere Einheit in Christus sprengt alle kulturellen, sozialen und auch biologischen Grenzen. Es geht nicht mehr darum, woher du kommst, als welche Person du geboren wurdest oder auch in welcher sozialen Schicht du lebst. Die Taufe auf Jesus vereint und verdrängt gleichzeitig alle Unterschiede voneinander und erschafft dadurch ein neuer Mensch, weil wir eben alle dieses gleiche Gewand anhaben. Wir vertreten alle den gleichen. So sind wir durch Jesus zu einem Leib geworden, lesen wir unter anderem in Epheser 4, Vers 15 und 16. Aber, und das ist das Entscheidende, unter dem Gewand bleiben wir individuelle Personen. Gott kommt nicht und ändert dich als Person und macht dich genau gleich wie dein Nachbar. Stell dir mal vor, wir hätten alles Johannas, alles Christas, alles Matthiases. Was ist die Mehrzahl von Matthias? Matthiasse? Stell dir das mal vor, Gott hätte uns einfach so geformt, dass wir alle genau gleich denken, fühlen und handeln wie Matthias. Die einen freut es, die anderen vielleicht nicht, je nachdem. Aber Gott hat etwas anderes getan. Er hat gesagt, hey, ich ziehe euch ein Gewand an, eine Uniform, weil ihr vertretet mich und ihr dürft aber so sein, wie ich euch geschaffen habe. Ist das nicht genial? Ihr dürft so bleiben, nicht im Sinne von, ja, macht ruhig weiter, sündigt weiter. Nein, verändert euch dadurch. Aber ihr dürft in eurem Charakter so bleiben, ihr dürft in eurem Körper so bleiben, wie ich euch geschaffen habe, weil Gott hat euch perfekt geschaffen. Und das finde ich, wie sagt man so modern, mind-blowing. Wir bleiben die gleichen, aber das Gewand, wir bleiben eben nicht die gleichen untereinander, sondern wir sind individuell, aber Gott ist der gleiche dank diesem Gewand. Und im letzten Vers des dritten Kapitels, da schildert Paulus nochmals die Zusage, dass wir Abrahams rechtmäßige Erben sind. Und so haben wir bereits in Galater 3,9 das gelesen. Daraus geht hervor, dass alle, die Gott glauben und ihm vertrauen, zusammen mit dem glaubenden Abraham gesegnet werden. Also da ist eine Linie gezeichnet, wo wir drauf stehen dürfen, wo wir drin leben dürfen. Und da haben wir auch schon einiges gehört in den letzten Predigen, da möchte ich heute gar nicht so stark auf das eingehen, aber ich empfehle euch, die Predigt von Matthias und auch von Dominik nachzuhören, weil dort kam das nochmals so richtig, da wurde es spürbar, was das heißt, diesem Abraham in dieser Segenslinie zu laufen. Und etwas möchte ich noch klarstellen. Die Taufe ist ein sichtbares Zeichen und eine Antwort auf den Glauben. Aber es ist nicht Voraussetzung. Ganz gut zuhören. Die Taufe ist ein sichtbares Zeichen und eine Antwort auf den Glauben, aber nicht die Voraussetzung. Also du musst nicht zuerst dich taufen lassen und dann kannst du glauben. Du fängst an zu glauben und merkst, hey, das möchte ich festmachen. Da kommt eine Antwort von mir. Und wir lesen das so oft in der Bibel, dass Menschen Erkenntnis haben, dass sie beginnen, Gott zu erkennen und merken, ja, das möchte ich tun, da möchte ich Schritte gehen, ich lasse mich taufen. Anders formuliert, nur weil du getauft bist, bist du noch kein Gläubiger. Also nur weil du gesagt hast, ja, ich lasse mich taufen, da kommt noch was. Jetzt kommt die Aktion, jetzt musst du gehen, jetzt musst du Schritte tun. Und das ist mir ganz wichtig, es gehört zusammen. Und meine Frage ist da an dich, bist du schon getauft? Und hast du den Glauben an Jesus Christus im Sichtbaren und Unsichtbaren festgemacht? Hast du diese Uniform schon angezogen? Und vertrittst du innerlich und auch äußerlich dieses Reich Gottes? Und falls nicht, dann lade ich dich herzlich ein, dich am letzten Sonntag der Sommerferien am 10. August auf der Kraftwerkinsel taufen zu lassen, im Rhein. Und dafür kannst du dich bei mir melden, bei Matthias Pfähler, bei Dominik Reifler. Das ist so eine wichtige Sache. Also unterschätzt die Taufe nicht. Aber die Taufe hat eine Auswirkung, hat eine Reaktion, hat eine Folge für dein Leben. Der zweite Punkt, du bist frei. Du bist frei. Und ihr seht vielleicht, kleiner Hinweis, bist ist auch groß geschrieben. Ist eine Tatsache. Du bist frei. Paulus beschreibt unsere frühere Situation in Kapitel 4, Vers 1 bis 3, wie die eines unmündigen Kindes. Zwar ist es rechtlich Erbe, lebt aber faktisch wie ein Sklave, fremdbestimmt und unter Aufsicht. Und genau so waren auch wir einst gebunden an die Vorstellungen dieser Welt, heißt es so schön. Die Vorstellungen dieser Welt, also alle religiöse Pflichterfüllungen, Leistungsgedanken, weltliche Wertevorstellungen, Identitäten, die nicht genug Grundlage sind für unser Leben. In der damaligen Welt von Paulus war es selbstverständlich, sich seinen Status zu verdienen. Wer nichts leistete, der war nichts wert. Dieses Denken prägt uns aber noch bis heute, auch in unserer Beziehung zu Gott. Wenn ich nicht leiste, dann liebt mich Gott nicht mehr. Wir haben Mühe, Geschenke anzunehmen. Und ich glaube vor allem, weil wir in einer kapitalistisch geprägten Welt und Kultur leben, in der nur die Leistung zählt. Wir meinen, selbst Gottes Geschenk der Freiheit richtig empfangen oder sogar verdienen zu müssen. Und das hat Auswirkungen. Wir werden dem Schenker, nämlich Gott gegenüber, misstrauisch und wir verlieren das Vertrauen und damit auch die Beziehung zu Gott. Und wir fragen uns, hat Jesus das wirklich getan am Kreuz? Für mich? Die Macht und Gewalt des Gesetzes sind zwar in Jesus Christus gebrochen, aber aus dieser Gefangenschaft in die Freiheit musst du bewusst gehen. Jesus hat dich frei gemacht, Aber jetzt ist der Schritt an dir, diesen Weg der Freiheit zu gehen. Stellt euch eine Person vor, die aus dem Gefängnis entlassen wird. Ich musste zweimal schauen, ich dachte, wow, ist eigentlich noch ein schönes Gebäude. Aber tatsächlich sollte es das, ich glaube, Bestlergut sein, das Gefängnis hier in Basel bei der Grenze. Stellt euch vor, eine Person wird aus dem Gefängnis entlassen. Sie ist freigesprochen worden. Und in vielen Filmen sieht man so die Szene, wie dann der beste Freund oder die Frau oder die Familie draußen steht und wartet, bis diese Person zu ihnen kommt. Aber stellt euch vor, der Gefangene freut sich über seinen Freispruch und die bevorstehende Freiheit und er geht hier an die Tür und sieht den Vater und schreit, Vater, ich bin frei! Und der Vater ist dort drüben und sagt, so schön, komm zu mir! Und der Sohn sagt, nein, nein, ist alles gut, ich bin frei! Und der Vater sagt, ja, dann komm doch in die Freiheit! Aber der Sohn sagt, nein, 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 hier geht's mir gut, weißt du, hier kann ich noch ein bisschen arbeiten, es geht mir gut, ich habe ein Zimmer und so weiter. Aber weißt du, Vater, ich bin frei. Wir Christen sind genauso. Wir Christen haben die Freiheit von Jesus empfangen und schreien unserem Vater zu, danke, dass du mich frei gemacht hast. Und wir gehen keinen Schritt weiter im Glauben. Ich pauschalisiere jetzt, aber die Tendenz ist doch ziemlich stark so, dass wir das Gefühl haben, wir fokussieren uns auf diese Freiheit, wir predigen die Freiheit, wir hören von dieser Freiheit, aber wir machen keinen Schritt auf diesen Vater zu. Warum? Weil wir haben immer noch Angst vor diesem Vater. Wir können das Geschenk wie nicht richtig annehmen, wir können es nicht richtig einordnen. Ja, wieso hat jetzt der Vater mich befreit? Warum ist das geschehen? Wir fangen es an zu hinterfragen, zu irgendwie mit dem Kopf anzudenken und wir verlieren die wirkliche Freiheit im Glauben an Jesus Christus. Also liebe Gemeinde, das ist keine Freiheit, wenn du im Gefängnis stehst und du freigesprochen bist durch Jesus Christus und du nicht hinausgehst. Das ist keine Freiheit. Das ist nicht das, wofür Jesus gestorben ist. Jesus ist nicht gestorben dafür, dass du in der Zelle sitzen bleibst, am Eingang, der Eingang ging auf und du kannst rausgehen, du bleibst einfach stehen. Für das musste Jesus nicht sterben. Tut mir leid. Jesus ist gestorben, dass du hinaustreten kannst. Dass du zu Gott hingehen kannst. Dass du mit ihm Beziehung führen kannst. Und das ist das Entscheidende am Evangelium. Evangelium ist nicht nur einfach, du hast Freiheit bekommen und die nimmst du jetzt an, sondern du gehst Schritte, du gehst raus in diese Freiheit. Das ist das A und O vom Evangelium. Und dafür ist Jesus gestorben. Und jetzt kommt der Clou. Weil Jesus gestorben ist, weil er das getan hat, beginnst du in deinem Leben Dinge zu ändern, dich auszurichten nach dem, was Gott dir sagt. Das ist eine völlig andere Motivation. Stell dir vor, du müsstest es dir zuerst erarbeiten. Du müsstest zuerst das und das und das und das und das tun, damit Gott Vater dich liebt. Damit Jesus dich endlich frei macht. Du wirst daran scheitern, du wirst es nicht erreichen können. Und darum geht es darum, dieses Geschenk anzunehmen. Und deshalb ist das Kreuz auch hier im Saal permanent. Ich habe ein Kreuz hier um meinen Hals, weil ich weiß, ich werde in meinem Leben stolpern. Ich werde in diese Freiheit gehen und ich werde stolpern in meinem Leben. Aber ich habe das Kreuz mit mir, ich habe das Gewand angezogen. Ich weiß, auf wen ich mich berufen kann. Ich weiß, wem ich gehöre und ich kann bei ihm jederzeit alles ablegen. Darum tragen wir ein Kreuz. Ist ein schöner Schmuck, aber die Bedeutung dahinter ist immens. Ein anderes Beispiel noch, um das abzuschließen, hat es ein Bild, ich bin gar nicht sicher. Ah ja, perfekt. Das ist mein erstes Bild, das ich erstellen haben lasse über KI. Kleiner Applaus für KI. Dieses Bild habe ich mal gesehen auf einer Karte. Es ist ein Cartoon gewesen, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Darum sieht es jetzt so aus. Ihr seht einen Mann, der bringt seine Lasten vor das Kreuz. Er lässt es beim Kreuz und sagt, Jesus, hier, nimm es. Und dann nimmt er den Sack wieder und geht wieder weiter. Also das ist für mich, ja, genau so lebe ich. Ich komme zu Jesus, ich gehe ins Gebet, im Gottesdienst und nach dem Gottesdienst nehme ich das wieder mit, was das Gebetsteam mit dir eigentlich besprochen hat. Ich nehme es wieder mit nach Hause. Oder? Also versteht, wir müssen lernen, Dinge anzunehmen, die richtigen Dinge, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes, Jesus Christus als euer Erlöser, Gott Vater, der euch liebt, nehmt das an, das nehmt nach Hause, aber der Rest, den ihr abladet, lasst doch das bitte liegen. In unseren Worship-Gottesdiensten machen wir das meistens so, wie man das auch in vielen Teenager-Lagern oder so macht, ein Papierkorb. Schreib etwas auf und wirf es in diesen Papierkorb und dieser Papierkorb nimmt der Sigrist und schmeißt ihn weg. Dann nimmst du nicht etwas wieder raus, das nehme ich nochmal mit nach Hause, das bearbeite ich noch ein bisschen so. Nein, leg es ab vor das Kreuz. Für das ist Jesus gestorben. In Vers 6, das ist der letzte Abschnitt dieses Predigttextes, da gibt Paulus uns noch ein wunderbares Bild mit, wie wir mit Gott Vater in Verbindung treten können, weil da kommt es jetzt drauf an. Das heißt, du bist Erbe. Du bist Erbe. Er sagt in Vers 6, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Vier Gedanken dazu. Das ist auch in Anlehnung von Timothy Keller, der hat wirklich ein wunderbares Buch geschrieben über dieses Thema. Gott hält deine Emotionen aus. Dieses Rufen, das griechische Wort ist kratzon, bedeutet ein lautes, durchdringendes Schreien, in dem sich tiefe, leidenschaftliche Gefühle Luft machen. Wenn wir also mit Gott in Beziehung treten, dann dürfen auch Emotionen Platz haben. Und vielleicht ist das dein Wunderpunkt. Emotionen sind vielleicht nicht deine Stärke und du hast Angst davor, aber dann möchte ich dir sagen, es ist Gottes Stärke. Emotionen sind Gottes Stärke, weil er hat sie dir gegeben. Deshalb dürfen wir auch emotional bei Gott werden. Er versteht es und kann damit umgehen. Zweiter Punkt, sprich wie ein Kind und nicht wie ein Erwachsener. Wie redet ein Kind mit seinen Eltern? Weder mechanisch noch förmlich. Es ist spontan, voller Wärme und Emotionalität und Leidenschaft. Unser Gebetsleben sollte genauso sein. Wir dürfen Gott begegnen mit genau dieser Wärme des Kindes. Dritter Punkt, Gott ist immer da. Das Rufen impliziert das Bewusstsein, dass der Vater tatsächlich anwesend ist, weil sonst würde ein Kind gar nicht rufen müssen. Wenn ein Kind eine Frage oder ein Problem hat, dann weiß es ganz genau, Vater und oder Mutter ist da und ich bekomme die Hilfe, die ich brauche. Als Christen dürfen wir Gott genauso rufen und durch den Geist erfahren und erleben. Und der vierte Punkt, Gott ist dein wahrer Vater. Gott ist dein wahrer Vater, aber kommt aus der Kindersprache und heißt einfach Papi. Es drückt die tiefe Gewissheit aus, dass mein Papi mich liebt, mich bedingungslos in die Arme nimmt, mir Mut macht, mir hilft und für mich da ist. Als Christen dürfen wir diese Gewissheit haben, dass unser Gott genauso dein und mein Papi sein möchte. Und ich weiß, viele von uns hatten vielleicht keinen Papi in der eigenen Familie, auch keine Mutter oder beides nicht. Und da möchte ich dir zusprechen, dein wahrer Vater, deine wahre Mutter ist Gott selbst. Bei ihm findest du alles, was du nicht bekommen hast in deiner Kindheit. Gott sehnt sich nach einer Beziehung mit dir. Und die Frage ist, lassen wir uns von diesem Vater lieben? Haben wir Angst davor? Können wir das Geschenk annehmen? Ziehen wir das Gewand an? Sind wir bereit für das? Wenn Gott uns so behandelt wie seinen eigenen Sohn, dann behandelt er uns so, wie er Jesus selbst behandelt hat. Jesus selbst hat das in Johannes 17, Verse 22 bis 24 gebetet. Dort sagt er, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien und wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also alles, was Gott an Jesus tut, möchte er an uns auch tun. Jesus steht für das ein. Was Gott bei Abraham angefangen hat, soll sich an uns weiter entfalten. Wir alle sind Erben und dürfen in den Verheißungen Gottes laufen. Auch wenn wir erst am Ende dieser Welt die vollkommene Schönheit und Herrlichkeit Gottes sehen können. Wir dürfen bereits im Hier und Jetzt erkennen und auch gewiss sein, wir sind Gottes Kinder und wir sind seine Erben. Und so ist meine Schlussfrage: Verhalte ich mich wie ein Sklave, der Angst vor Gott hat? Oder verhalte ich mich wie ein Kind, das die Liebe seines Vaters kennt und sich danach ausstreckt? Amen.